sozusagen was ganz Besonderes erfunden, für die es weltweit keinen zweiten Hersteller gibt. Über 200 Patente, Red Dot Design Awards, Referenzprojekte, unter anderem die Europäische Zentralbank.
Wir sind knapp dreistellig im Millionenumsatz unterwegs.
Warum brauchst du denn jetzt da einen Strategieprozess? Ist ja quasi ein Selbstläufer, oder?
Ein großer Hebel ist bei uns, dass wir mehr Richtung System denken.
Produktion in der Schweiz. Wie verteidigt man das auch in der Argumentation dann?
Klarheit. Wenn ihr Strategie macht, schafft ihr Klarheit.
Ich freue mich, ganz herzlich begrüßen zu dürfen Marco Della Bona. Herzlich willkommen, Marco. Bitte nimm Platz.
Danke.
Marco, letztes Jahr nur auf der Tribüne, heute auch mal auf der Bühne. Ich freue mich wirklich sehr an der Stelle, dass du den Weg heute auch zu uns gefunden hast. Du kommst, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade herkommst, aber normalerweise euer Unternehmen sitzt in der Schweiz, im schönen Schmitten. Wer nicht weiß, wo Schmitten liegt, davon gehe ich jetzt mal aus. Das liegt beim schönen Fribourg. Da durfte ich mal ein paar Semester studieren am Föderalismus-Institut. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass wir einen Strategie-Workshop mitten in Fribourg sogar mal machen durften. Das war so ein bisschen wie nach Hause kommen an der Stelle. Aber ich sage noch mal zwei, drei Worte zu dir kurz, Marco. Und zu Fabromont. Ihr seid auch ein Familienunternehmen. Schrittweise ab 2024 hast du die Geschäftsführung von Langzeitgeschäftsführer Dr. Wolfgang Tesch übernommen. Ich glaube, zweite Generation, wenn ich richtig informiert bin. Und führst das Unternehmen jetzt seit Anfang 2025 vollständig. Studiert hast du in Rochester unter anderem. Ich weiß, dass du auch Strategie, ich glaube, an der Uni Bern ab und zu mal lehrst. Und unter anderem da auch so ein paar Folien mal mit Strategy Frame Zitaten hattest, die ich da mal gesehen habe. Das hat mich sehr gefreut.
Genau.
An der Stelle. Und das Unternehmen wurde 1963 gegründet. In den 80er Jahren hat das Unternehmen sozusagen was ganz Besonderes erfunden. Jetzt sitzen wir hier nicht auf sowas, wenn ich das sagen darf.
Leider nicht.
Leider nicht, genau. Ja. Ihr habt das Thema Kugelgarn erfunden, eine eigene Bodenbelagskategorie, für die es weltweit keinen zweiten Hersteller gibt. Über 200 Patente, Red Dot Design Awards, German Design Award, Referenzprojekte, unter anderem die Europäische Zentralbank. Also der klassische Hidden Champion, würde ich auch hier sagen. Marco, nochmal herzlich willkommen an der Stelle.
Herzlichen Dank, Christian.
Vielen Dank. Marco, bevor wir nochmal auf deinen persönlichen Weg vielleicht auch noch ein bisschen in dieses ja 60 Jahre altes Unternehmen als Fremdmanagement jetzt hier sozusagen hier eingestiegen bist, magst du uns nochmal ein bisschen was zu diesem einzigartigen Produkt? Was ist denn Kugelgarn, verdammt nochmal?
Ja, genau, vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Mhm. Und zwar ist der Berliner Günther Tesch ist da Mitte der 40er Jahre ausgewandert in die Schweiz und hat gesagt, ich bin jetzt da quasi zweite Generation Innenausstatter und ich möchte jetzt aber eigentlich meine eigenen Produkte herstellen und ist dann in die Schweiz gekommen und hat eine Nadelfilzfabrik aufgemacht. So in den 60er, 70er Jahren war das eigentlich der Bodenbelagstyp in Schulen, auch zu Hause. Dann ist sein Fabrikleiter damals, hat gekündigt und dann plötzlich sind in ganz Europa, sind da überall Nadelfilzhersteller aus dem Boden geschossen und dann haben sich dann alle irgendwie konvergiert Richtung Preis und am Schluss hat niemand mehr Geld verdient, er auch nicht mehr. Und dann hat er gesagt, so, jetzt hole ich meinen Erfindergeist als Textilingenieur nach vorne und hat über 20 Jahre lang hinweg ein Produkt entwickelt. Muss ich vorstellen, wir machen aus Fasern eine Textilkugel und verfestigen die auf einer Oberfläche. Das heißt, man geht eigentlich auf kleinen Faserbällchen und das hat sehr viele Vorteile. Also sei das von der Abnutzung. Unsere Belege halten so im Schnitt 30 Jahre bei sehr intensiven Nutzung. Und das war dann quasi sein Durchbruch mit diesem Produkt am Markt. Hat aber auch schon damals quasi eine nicht formulierte Strategie Ja, sich zurechtgelegt. Der ganze Vertriebsweg war komplett anders. Er hat das nicht über den Großhandel gemacht, sondern hat 30 Außendienstmitarbeiter angestellt, hat gesagt, ich gehe jetzt direkt zu den Architekten und zu den Bauherren und will hier quasi in die Ausschreibung kommen. Wurde dann natürlich von der Branche ausgelacht, dass es da nicht lange geht und dass es die Firma das nicht überleben wird. Der Fakt ist, dass eigentlich 90% der Teppichfabriken in Europa sind entweder pleite gegangen oder sind in größeren Firmengruppen aufgegangen. Mhm. Und wir sind noch von, wir sind noch zwei oder drei Hersteller jetzt im Dachraum.
Ja. Magst du uns noch mal so zwei, drei Zahlen geben? Also jetzt weniger zu Umsatz, sondern eher so zu Mitarbeitern und ihr produziert in der Schweiz?
Genau. Also wir sind insgesamt 120 Mitarbeiter. Wir produzieren die Produkte hochautomatisiert seit vielen Jahren. Es sind rund 50 Mitarbeiter in der Produktion und der Rest ist im Verkauf. Also Sales fixes everything ist auch bei uns Motto. das ist so unsere Firmenstruktur. Wir sind knapp dreistellig im Millionenumsatz unterwegs. Ja.
So, jetzt hat man ein Produkt, das ist quasi eine eigene Kategorie. So der Wettbewerb, der macht dann Teppichboden, wenn man das so sagen kann. Ja. Und euer Produkt, ich vermute jetzt mal, und ich habe ja so ein bisschen Einblick gehabt, das wird jetzt nicht das günstigere Produkt im Zweifel sein. Wir hatten das ja heute auch schon mal. Ihr produziert es auch in der Schweiz, auch hochautomatisiert. Aber am Ende des Tages, wenn man ja auch so sehr große Flächen hat, also ich denke jetzt an die Europäische Zentralbank, über wie viel Quadratmeter sprechen wir da so?
Ja, das waren rund 60.000 Quadratmeter insgesamt.
Mhm. Ja, also schon nicht so klein. Aber Schulen ist auch ein großes Thema für euch.
Genau. Das ist eigentlich der ideale Anwendungsfall, dass man wirklich durch den textilen Bodenbelag, dass man eine sehr gute Akustik hinkriegt, dass eigentlich wie die Kinder eine zusätzliche Nutzfläche zusammen haben mit den Lehrern zusammen und das auch aus pädagogischer Sicht eigentlich die richtige Wahl ist. Es gibt da auf der anderen Seite noch viele Mythen, man sagt, sei unhygienisch, sei schwierig zu reinigen. Das ist auch so in den 70er, 80er Jahren ist das entstanden.
Darum das waren bestimmt die Parketthersteller.
Ja, genau. Und die haben das sehr gut marketingmäßig auch mit diesen Mythen ausgeschlachtet. Und wir sind jetzt eigentlich seit vielen Jahren daran, das wieder umzukehren, auch mit wissenschaftlichen Studien. Also ein Teppichboden bietet das hygienische Raumklima, also wie heute jetzt quasi auf einem Zementestrich sitzen, weil der ganze Staub ist eigentlich auf dem Boden und nicht in der Raumluft.
Okay, und, sehr gut. Ja. Haben wir schon noch mal ein bisschen was gelernt. Also Teppichboden kann hygienischer sein. Jetzt habt ihr auch so ein paar Spezialanwendungsfälle, wo wir über elektrische Themen nochmal sprechen, das hab ich auch gelernt. Also wirklich auch Anwendungsfelder, von denen ihr auch mal gar nicht wusstet, dass euer Produkt da wirklich absolut einzigartig ist und ihr dann auch wirklich auch Preise erzielen könnt, die man mit normalen gar nicht erzielen kann. Was ja großartig ist, warum brauchst du denn jetzt da einen Strategieprozess? Ist ja quasi ein Selbstläufer, oder?
Nicht ganz. Also man ist ja quasi, kommt man neu in die Firma rein, will auch mal die Firma verstehen, was geht es hier ganz genau, kommt dann meistens zur Erkenntnis, dass es sehr produktgetrieben ist. Also dass man eigentlich immer vom Produkt ausgeht und nicht von den Kundenbedürfnissen. Und da war der Strategieprozess sehr entscheidend. Wir haben auch angefangen mit der Market Intelligence, mit Sascha, bevor dass wir uns überhaupt an den Strategieprozess herangewagt haben. Wir haben schnell gemerkt, wir brauchen jetzt Klarheit. Und wir müssen wirklich diese Anwender, diese Anwendungssegmente verstehen. Und da haben wir daraus dann auch 10 Segmente definiert, wo wir jetzt wirklich alles quasi ausrichten danach, dass wir mit diesem klaren Bedürfniserkennung auch unser Angebot dementsprechend ausrichten können. Und das war ein quasi die Ausgangserkenntnis, oder? Um dann überhaupt einen Startpunkt zu haben, um Klarheit zu schaffen. dann war das absolut entscheidend im Strategieprozess.
Ja. Ja. Und ihr habt ja jetzt die Market Intelligence nicht nur sozusagen für die theoretische Strategiearbeit aufgesetzt, sondern das ist ja doch sehr, wie Sascha das heute Morgen mal beschrieben hat, eher auch schon operativ, also auch wirklich einen direkten Nutzen für den Vertrieb zu generieren. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie läuft das?
Ja, sind natürlich die Begehrlichkeiten so im Laufe des Strategieprozesses sind gekommen und dann hat man sich gefragt, ja, wie können wir das operativ einsetzen, diese Market Intelligence, und da ist die Idee gekommen, komm, lass uns das herunterbrechen auf die einzelnen Vertriebsgebiete. Also wir können jetzt im Vertriebsgebiet Berlin genau, mit einer gewissen Toleranz sagen, wir haben 3% Marktanteil in diesem Textilobjektgeschäft und können nachher eigentlich mit dem Außendienstmitarbeiter Ziele festlegen und sagen, komm, lass uns im Bereich Schulsegment oder im Bürosegment, hier gibt's viele Projekte, wir legen Vertriebsfokus dahin und wir wollen den Marktanteil um 0,2% in den nächsten 2 Jahren erhöhen. Also das ist wirklich Zahlen, Daten, Fakten, die man da plötzlich vor Augen hat, die es vorher gar nicht gab.
Ja, und ihr kommt zu den Prozent sozusagen in der Rechnung, wenn ihr sozusagen jetzt das Objektgeschäft mal betrachtet an der Stelle. Ihr greift sozusagen öffentliche Ausschreibungen mit der
Genau, unter anderem. Also wir gehen da sehr tief rein. Sascha und unser Team waren da wirklich im sehr intensiven Austausch. Wir haben immer wieder Quellen hinzugefügt. Also wir sind inzwischen hunderte von Datenpunkten, die wir eigentlich abgreifen und so die Objekte zu uns führen und eben auch diese Bottom-up quasi, diese Berechnungen da heranziehen und nicht wie klassisch oder fehlerhaft man sagt, ja, wir brauchen mal 1% vom Markt, sondern wir können jetzt sehr spezifisch sagen, hey, da wollen wir hin und das ist die Marktgröße.
Ja, und das natürlich dann noch gegen den Auftragseingang mit den internen Zahlen mappen und dann wird alleine aus der Market Intelligence doch eine kleine Vertriebsmaschine, wenn ich das so sagen darf.
Genau, ne? Genau. Ja.
Und das ist doch sehr, sehr schön, wenn Strategie dann nicht nur abstrakt bleibt in irgendwelchen Zielbildern, sondern auch wirklich einen operativen Nutzen sofort dann auch für die Kasse und die Menschen hat. Wir haben es eben auch schon so ein bisschen gehört, dieses Thema in Deutschland, ja, Aufsichtsrat, Rolle des Aufsichtsrats, Management, nächste Führungsebene, also Einbindung. Jetzt sind wir in der Schweiz. Das alles ein bisschen anders. Also da reden wir über den Verwaltungsrat. Und wir hatten ja auch eine besondere Situation am Anfang bei dir, dass dein Führungsteam, das wir hätten einbinden können, quasi, das gab's fast nicht.
Da hat's eine kleine Grunderneuerung hat's da benötigt und das heißt eigentlich im Laufe des Strategieprozesses war sehr viel Change Management im Sinne von Organisationsumbau, neuen Köpfen an Bord holen. Das war ein sehr intensiven Prozess. Wir haben den auch sehr methodisch gemacht. Also inzwischen muss bei uns quasi jeder durch die Assessmentmühle bis hinunter zum Außendienstmitarbeiter. Und auch wenn dort der grüne Haken kommt, dann kommt es zum Anstellungsverhältnis. Und ich glaube, es war ein guter Entscheid. Sind immer noch alle an Bord. Das heißt, die Strategie konnten wir da sehr gut quasi mit den Kollegen erarbeiten und sie stehen auch dahinter.
Ja, absolut. Und wir haben dann den ersten Workshop halt in doch mal ein bisschen kleinere Runde gemacht, Verwaltungsrat und du und ein neuer Kollege, ein Incoming-Kollege sozusagen, der dann dabei war, bei euch auf dem Kugelgarn sozusagen über dem Werk oder neben dem Werk. Tatsächlich haben wir den ersten Workshop ja gemeinsam gemacht. Und was war denn für dich aber in diesem Prozess so, du hast ein bisschen früher schon angefangen, hast dich da um Zahlen, Daten, Fakten gekümmert. Von daher war der Zeitdruck jetzt im ersten Moment nicht ganz so hoch und die Ausgangslage schon mal sehr, sehr gut beschrieben und das Daten sammeln. Aber was war so der schwierigste Moment der schwierigste Moment und der wertvollste Moment im Strategieprozess für dich?
Wenn man das ganze Zahlengerüst mal auf sich vor Augen führt und dann herauskommt, ja, der Marktanteil ist nur so halb so groß, als wenn man sagt, dass
wie man sich das so immer eingeredet hat.
Ne? Genau, ja. Also da wirklich die letzten Jahrzehnte eigentlich angenommen wurde, ist das schon ja, es ist schon ein Aha-Moment. Und ich denke, ja, auch eben mit dem ganzen Team, also Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat und dann quasi mit den neuen Teammitgliedern über dieses Zahlenwerk zu gehen, das hat schon das eine oder andere Aha-Erlebnis gebracht. Und das war durchaus wertvoll.
Ja, und gestern wollten die Berater, die wollten immer Fuck-up-Stories hören. Also so, was hat nicht so gut geklappt? Was würdest du sagen? Was fällt dir da ein?
Ja, wir sind ja mit dem Whiteboard quasi mit der Version gestartet. Ja. Also wir haben eigentlich jetzt die ganze Entwicklung quasi mitgemacht. Da ist ja wahnsinnig viel gegangen an dieser Stelle. Also auch Gratulation auch an dich. Also was ihr da geleistet habt, war fantastisch. Und das war natürlich am Anfang, dieses Rumfummeln an diesem Whiteboard für sich das Fuck-up entscheiden, das irgendwie titulieren. Aber, da quasi die Mannschaft motiviert zu halten und sagen, hey, jetzt müsst ihr da was mit Textboxen machen und da ein bisschen rumfummeln und da Printscreen und ja, das war dann schon, das war ganz eine andere Liga, was wir heute stehen haben.
Ja, absolut. Wir sind mit dem Whiteboard gestartet, der Rainer schmunzelt auch hier vorne, der hat auch gelitten, aber man muss ja mal mit dem MVP starten an der Stelle und trotzdem kam irgendwie Strategie dabei raus.
Ne? Absolut.
Also, muss man sagen. Ja. Hey, aber da sind wir heute natürlich schon, ich würde mal sagen, ein Universum gefühlt weiter. Ja. Und das ist auch wirklich, wirklich sehr, sehr schön.
Jetzt kommt Werbung. Wir haben bei Strategy Frame AI jetzt was völlig Neues und heben nicht nur Strategie aufs nächste Level, sondern verwandeln sie nicht nur in messbare Ergebnisse, sondern in täglich bessere Entscheidungen in eurem Unternehmen. Nämlich unsere Strategic Decision Intelligence. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn mit unserer Strategy Frame AI könnt ihr Kontextdaten über den Wettbewerb, den Markt und euren internen Daten zusammenführen. Könnt ihr eure Strategie entwickeln und umsetzen und könnt eure Strategie in der Organisation aktivieren. Und darüber legen wir dann einen sogenannten Decision Layer mit unserem Partner von Gaia Logic. Und hier habt ihr dann eine reflektive KI, die über 42 Schritte im Entscheidungsprozess euch hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, klickt gerne in den Shownotes auf www.strategicdecisionintelligence.ai. Werbung Ende.
Jetzt geht es natürlich auch darum, neues Führungsteam aufgestellt, auch neue Strategie am Start, Klarheit über Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt geht es in die Umsetzung. Was ist jetzt für dich so der größte Unterschied zwischen dieser Phase des Entwickelns, neu erfinden eigentlich des Unternehmens? Das ist ja sehr familiär auch. Ja. Also wir haben ja dann auch im Workshop die Mittagspause in der Kantine, die ist ja quasi im Haus auch direkt mit den Mitarbeitern da gemacht. Was, wenn es jetzt in die Umsetzung geht, gibt es da was auch vielleicht niemand so richtig auf dem Schirm hat?
Ja, ich glaube, so in diesem ganzen Strategieentwicklungsprozess, oder? Und dann hat man den Frame mal voll. Man hat den Frame auch auf der Ausführungsseite, also auf der Maßnahmenseite, schön abgefüllt mit den jeweiligen Projekten. Und dann kommt so im Januar so die Mitteilung so, Jungs und Mädels, wir machen jetzt ein PMO. Also wir machen das auch in unserer Firmengröße richtig professionell und dann steht dann so, einmal im Monat der PMO-Verantwortliche vor dem Projektleiter und sagt, du, was ist jetzt mit dem Meilenstein? Hier sind wir schon drüber. Wo ist der Projektantrag? Ja. Dann kommt dann wirklich die Verbindlichkeit, die man vielleicht bei der ganzen Kreation der Strategie ein bisschen nichts auf dem Radar hat. Ja. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, ist auch für die Kultur wichtig, wenn es dann wirklich funktioniert, das Ding umgesetzt wird und man kommt in diese Wachstumsphase, dann ist das schon quasi das Erfolgserlebnis, das dann auch zusammenschweißt.
Mhm. Absolut. Und ich finde das spannend, auch in dieser Unternehmensgröße. Ja, also ich meine, Schmitten ist jetzt auch nicht sehr groß, wenn ich das vielleicht sagen darf. Also ich habe ja ein bisschen das Glück, dass ich ein bisschen rumkomme, wenn ich dann auch im Coaching sein darf. Also bei Patrick, bei Pfister, er hat mich gestern erinnert, ich bin mit einem Fiat 500 über die Schwäbische Alb gefahren. Ich wurde dreimal geblitzt, dass ich pünktlich zum Strategieworkshop komme. Bei euch war das ähnlich, wenn ich das sagen darf. Und in der Schweiz ist das sehr teuer, muss man echt aufpassen an der Stelle. Und Aber kommen wir noch ein bisschen auf euch zurück. Als Unternehmen mit einem absoluten USP-Produkt, einer Produktion in der Schweiz. Und es ist immer ein Kostenfaktor, egal wie gut es natürlich auch automatisiert ist am Ende des Tages. Wie verteidigt man das auch in der Argumentation dann beim Kunden? Also was für Argumente, nicht nur die bessere Qualität und Haltbarkeit. Also was macht das wirklich aus, auch wirklich diese Produktion einfach in der Schweiz zu halten?
Ja, ich sage jetzt mal, wenn man eine automatisierte Produktion hat, ist das sicher ein großer Vorteil. Und ich sage immer, wenn das Produkt dazu auch noch einzigartig ist, dann kann man ja dementsprechend auch ein bisschen anderen Preis kann man da aufrufen. Und das ist sicher unser Vorteil. Und wenn man der einzige Player ist, also quasi wie eine Monopolstellung hat, dann vereinfacht das vieles. Und das ist klar, der Schweizer Franken Euro, also da war man 1,50, ja? Und jetzt sind wir bei 90 Rappen, also da mussten wir schon etwas auch in der Fabrik unternehmen, um Effizienz und Effektivität zu erhöhen. Aber wir haben natürlich auch auf der Rohstoffseite, also unser Rohstoff ist natürlich günstiger geworden. Also es hat auch auf dieser Seite einen Vorteil gebracht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn beim Kunden, wenn wir Anwendungsklarheit haben, also wenn der Kunde sagt, ich brauche ein modisches Produkt, ich habe alle 5 Jahre einen Mieterwechsel zum Beispiel, ja, dann müssten wir wieder rausgehen, weil schlussendlich haben wir ein langlebiges Produkt, man muss den Total Cost of Ownership, muss man wirklich über diese Periode rechnen, und dann sind wir günstiger als alles andere, was im Markt gibt. Und da ist dann auch wieder Strategie eben wichtig, dass man ganz klar sagt, hey, das machen wir, das kostet es und das sind die Kunden, das sind unsere Zielkunden, die wirklich von diesem Produktvorteil profitieren können.
Mhm. Jetzt seid ihr eher traditionell ja Familienunternehmen, bisschen öffentlichkeitsscheu, würde ich das jetzt mal ein bisschen bezeichnen. Und jetzt werdet ihr aber auch immer sichtbarer nach der neuen Strategie. Also ihr arbeitet am Branding, also Fabromont wird sichtbarer. Was habt ihr noch vor? Also ihr habt euch ja wirklich auch große Wachstumsziele gesteckt. Wie sieht der Weg dahin aus? Also was sind so für euch die wesentlichen nächsten Schritte? Ich will gar nicht sagen Herausforderungen, aber vielleicht auch so Meilensteine, die ihr euch gesteckt habt. Wo soll es jetzt hingehen?
Sicher ein großer Hebel ist bei uns, dass wir mehr Richtung System denken. Dass wir, sag jetzt mal, nicht nur sagen, wir haben ein Produkt, sondern wir bauen das aus und sagen, ja, wir können den Bodenleger zum Beispiel das komplette Installationssystem mit einem Trockenkleber zum Beispiel, dass es wieder entfernbar ist, der Bodenbelag auch, und da zahlt es sich in das Thema Nachhaltigkeit ein. Dann haben wir Digitalisierungsthemen, wie das alle jetzt so angehen sollten. Also wir werden der Erste sein in unserer Branche, die ein Kundenportal haben mit einer Anwendung, wo der Bodenleger nur mal bestellen kann. Das hört sich jetzt sehr trivial an, aber es gibt es in der Bauzulieferbranche, gibt es das auf Herstellerseite eigentlich praktisch nicht. Also das ist ein Hebel. Und dann sicher Innovation, reine Produktinnovation. Also wir fahren eigentlich die ganzen F&E-Aktivitäten wieder hoch mit neuem Technikum. Und dass wir da wieder quasi an den Spirit anknüpfen können vom Gründer. Das ist so quasi dieses Flämmchen, so wieder richtig zur Flamme zu machen und da wieder ein richtiges Brett rauszuhauen auf der Produktseite.
Sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt sind wir quasi schon bei der letzten Frage, bevor ich nochmal an euch die Fragenrunde eröffnen werde. Wir sind jetzt in der letzten Session hier. Du hast quasi das letzte Wort hier auf der Bühne fast, noch vor Jürgen und mir jetzt. Du warst letztes Jahr hier. Was den ganzen Tag heute noch mal so Revue passieren lassen. Wenn jetzt so eine Botschaft an die Strategiemacherinnen und Macher hier im Raum hast, was würdest du denen mitgeben wollen?
Klarheit. Wenn ihr Strategie macht, schafft ihr Klarheit für das ganze Unternehmen. Und ich glaube, das ist für mich, das ist der Essenz eigentlich der Strategie, weil das auf die ganze Organisation wirkt. Und wir haben es auch vorher gehört, dass wirklich die Menschen das erste Mal dabei sein können, ihren Input liefern können, ist ein Mitgestaltungsprozess, der sehr viel Wert hat und eben diese Klarheit schafft. Und das Wichtigste eigentlich ist auch, die Verzichte zu formulieren. Also formuliert das ganz klar, was werden wir nicht mehr tun während dieser Reise. Und das schafft noch mehr Klarheit in der ganzen Strategie. Verzichte und Klarheit.
Ja, super, wunderbar. Marco, herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Danke, herzlichen Dank.
Jetzt kommt Werbung. Ihr kennt unser Buch Hoffnung ist keine Strategie und hört auch gerne unseren Podcast. Dann haben wir jetzt was Neues für euch, nämlich das Strategie-Magazin. Hoffnung ist keine Strategie. Was erwartet euch in unserem neuen Magazin, das einmal im Quartal erscheint? Jeweils ein spezielles Fokusthema, wo wir wirklich in die Tiefe gehen. Das wird beim ersten Mal das Thema Strategic Decision Intelligence sein. Dann 2 bis 3 Case Studies, wo wir zeigen, wie Unternehmen mit der Strategy Frame AI einen wirklichen Unterschied machen. Und auch Expertenbeiträge, Interviews und auch hier und da der kleine Blick hinter die Kulissen von Strategy Frame AI. Von daher, wenn ihr das Magazin abonnieren wollt, meldet euch gerne bei uns auf www.hoffnungistkeinestrategie.de. Werbung Ende.